Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, man fragt sich, seit Anfang dieser Woche haben wir eine ganz neue Ära in der Nahostpolitik der Amerikaner, haben wir eine Zäsur, haben viele Expertinnen und Experten, Politikerinnen und Politiker vieles falsch gedacht, jetzt kommt Trump und alles wird anders und eine Lösung liegt sozusagen greifbar auf dem Tisch. Die Riviera Gaza hat es geheißen, aber da wird vieles andere noch subsumiert. Wie blicken Sie auf diese ganze Diskussion?
Ein zynischer Comedian, habe ich erst gedacht, bis ich dann doch durch die Stimme wieder merkte, nein, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Ein bisschen Pietät würde nicht schaden. Das hat nichts auch mit der politischen Ebene zu tun. Aber wir sehen, wie hunderttausende Menschen auf einem Trümmerfeld zurückkehren zu dem, was sie ihr Zuhause nannten. Und bei dieser Gelegenheit, wissend auch, dass unter diesem Trümmerhaufen wahrscheinlich noch Tote liegen, von einer Riviera zu sprechen, ist nicht nur von der Sprache, vom Gedanken, sondern auch politisch töricht. Man kann, davon bin ich überzeugt, nur eine Zukunft aufbauen, wenn man bereit ist, eine gegenseitige Empathie herzustellen. Vor allen Dingen, wenn man der Vermittler sein will. Nun, auch sehr kritisch und klar formuliert, die palästinensische Seite hat sehr wenig, wenn gar keine Empathie für Israelis. Der Plan der Hamas war, ist und wird bleiben, um dann auch noch den Iran zu nennen, den Staat Israel zu vernichten. Nichtsdestotrotz gibt es über 2 Millionen Menschen, auch das klar, die von der Hamas missbraucht wurden. Und alle Tote, über die wir reden, hat die Hamas zu verantworten, was nicht heißt, dass die israelische Armee nicht eines Tages bei Untersuchungsausschüssen, die stattfinden werden, auch die politische Führung, unter Umständen eine Mitverantwortung für Taten, die eine demokratische Armee nicht tun darf, zu beantworten haben wird. Aber kommen wir zurück zu dieser Riviera. Sie hat ja einen zweiten Punkt und die Voraussetzung, die Trump mitformuliert hat, ist, dass er im Prinzip sagt, alle Palästinenser verlassen ihre Wohnungen, ihr Zuhause oder was davon übrig geblieben ist, gehen nach Ägypten und nach Jordanien und werden ausgesiedelt. Und hier kommen wir dann doch zu sehr ernsten politischen Fragen. Aussiedlungen von Menschen sind nach dem Völkerrecht nicht mehr möglich. Und wie er sich vorstellt, dass Ägypten und Jordanien über 2 Millionen Menschen aufnehmen, ist mir auch noch nicht klar. Alle arabischen Länder werden dadurch wieder zusammengeschweißt. Alle arabischen Länder, inklusive Saudi-Arabien, haben Nein gesagt. Nun sagt Trump in gewohnter Manier, wer nicht hören will, wird spüren. Aber ich glaube, dass er sich hier ein bisschen dann doch verrechnet. Er ist auf Saudi-Arabien angewiesen und auf vor allen Dingen andere arabische Staaten, die er mit dem Abrahams-Akkord zu einer sehr konstruktiven Veränderung auch mit dem Staat Israel zusammengeführt hat. Denn selbst in diesem Gaza-Krieg haben all diese Länder sich zurückgehalten. Das ist einmalig im Nahen Osten. Es war der erste Verteidigungskrieg Israels, wo sich die anderen arabischen Staaten sehr gemäßigt hineinbegeben haben und die palästinensische Seite, also auf gut Deutsch Hamas, die Terrororganisation, nicht unterstützt haben, auch nicht militärisch. Selbst der sehr brutal islamistische Staat Katar hat zwar ein bisschen auf beiden Seiten gespielt, ist aber der Vermittler gewesen, auch für die jetzige Friedenspause. Was ich also mit all dem sagen will, ist, es wird keine Hoppla-Hopp-Lösung geben, es wird die Hamas stärken, die, und das empört mich ehrlich gesagt am meisten, wie die Sieger wieder in Gaza rumlaufen und die unerträgliche Übergabe der israelischen Geiseln als Triumph der Hamas und einer sehr aggressiven Bevölkerung war respektlos und ohne Menschenwürde.
Blicken wir auf die israelische Seite. Der Premierminister Israels macht diesen Tango mit. Man hätte vielleicht erwarten können, dass er eine eigene Haltung hat, eine eigene Position zur Zukunft vom Gazastreifen. Die war ja immer weird, vage, hat sich nicht richtig dazu geäußert. Auf Netanyahu geblickt, aber auch darüber hinaus, weil Netanyahu wird irgendwann mal abgelöst werden. Was wäre für Israel denn in der jetzigen Situation, im Wissen um alles, was geschehen ist, eine Perspektive für Gaza und die Palästinenser?
Netanyahu hat auf den Messias gewartet und Messias Donald Trump ist ihm dann doch erschienen. Und wir haben hier Zwillinge im Geist. Autoritäre, skrupellose, harte Führer ihrer jeweiligen Länder. Und anders als Trump hat ja Netanyahu überhaupt keine Beinfreiheit. An seinem rechten Bein hängt ein wucherndes drittes, noch rechteres Bein. Wenn wir, die religiösen Parteien, deren Hass auf Menschen, in dem Fall auf Muslime und Araber, ist mir nicht nur fremd, sondern ich glaube, er ist sehr gefährlich für eine demokratische Gesellschaft. Und wenn dieser Hass in Regierungshandeln übersetzt wird, dann wird es noch gefährlicher. Das andere, nämlich das linke Bein, ist dadurch eingeschränkt, dass ein Gerichtsprozess immer noch gegen Netanyahu nicht nur schwebt, sondern selbst im Krieg wurden einige Sessions vor Gericht durchgeführt. Und diese Handicaps führen wohl dazu, dass, und das will ich dann doch sagen, dass ein Netanyahu ohne diese Probleme wahrscheinlich eine viel klügere, langfristigere, zukünftige Politik gemacht haben würde, als er sie jetzt macht. Denn das Einzige, um was es ihm geht, ist die Macht des Premierministers nicht zu verlieren. Und wenn er sie dann macht, dann muss er das auch verantworten. Machen wir uns doch bitte nichts vor. Solange der Iran seine Terrororganisation Hezbollah, Hamas, die Houthi in Jemen und noch viele andere nicht aufgibt, ist doch der wirkliche Verhandlungsführer nicht die Führung der Hamas, mit der man schwer verhandeln kann. Das ist eine Terrororganisation und auch tausende Israelis sind verletzt worden, sind in Krankenhäuser, viele von denen sind nicht mehr im Leben, ohne Spuren, physisch wie psychisch, in einer Zukunft. Und so gesehen wird das sowieso alles sehr schwer, über dritte und vierte solche Verhandlungen durchzuführen und nicht bilateral. Ich glaube, dass das Ganze erst eine Zukunft hat, wenn der Iran aufgibt über seine terroristischen Organisationen. Und ich sage es nochmal, der Iran und die Hamas sind die Zyniker, die die Palästinenser benutzen und deren Leben oder Tod ihnen völlig egal ist, um die Region zu destabilisieren. Also solange der Iran nicht in irgendeiner Form aufgibt, diese imperialistische Strategie und auch diese Störungsstrategie durchzuführen, wird es sehr schwer sein mit Lösungen. Die arabischen Staaten, man muss das ja auch mal positiv in all dem Negativen immer wieder betonen, haben sich bisher außerordentlich verantwortungsbewusst in ihren Möglichkeiten bewährt. Was das für Netanyahu und eine solche Regierung am Ende bedeutet, ich kann nur warnen davor zu glauben, dass eine kurzfristige Lösung wirken wird. Also was haben wir? Wir haben einen Trümmerhaufen, das eigentlich früher mal unter sehr schlechten Bedingungen, das will ich nochmal betonen, das war nicht Dubai 2, aber doch irgendein Leben für die Palästinenser ermöglicht hat. Heute kann man dort nicht leben. Wir haben dieses Trümmerhaufen, weil die israelische Armee alles dem Boden gleich gemacht hat. Auch hier, die Ursache liegt bei der Hamas, die eine Stadt unter der Stadt gebaut hat. Und man konnte eigentlich nicht die militärischen Ziele identifizieren. Ob am Ende zu viel bombardiert wurde oder ausreichend, vertretbar oder unvertretbar, das wird man in ein paar Jahren alles diskutieren, recherchieren. Aus heutiger Situation ist es aber, wie es ist. Der Wiederaufbau wird also so oder so nicht leicht sein. Und diese Menschen müssen leben, aber es gibt kein Wasser, es gibt eigentlich nichts mehr. Hier wäre es eigentlich, und jetzt sind wir in Utopien, so wunderbar, wenn Israel selbst, aber dann mit einer palästinensisch-demokratisch gewählten Repräsentanz, die eben nicht terroristisch ist, ein Wiederaufbauprogramm mit Hilfe der Amerikaner, der Europäischen Union aufbaut und in diesem Wiederaufbauprogramm beide Parteien sich menschlich kennenlernen und etwas füreinander tun, miteinander tun und damit Vertrauen zwischen vielen, vielen Menschen entsteht, das wird es nicht geben. Es wird es aber vor allen Dingen nicht geben, solange die Hamas da ist. Und die Hamas ist da, also wird es zu einem bilateralen, konstruktiven, menschlich gewünschten Miteinander wieder nicht kommen und der Hass wird Raum greifen. Und noch einmal, wenn dann der amerikanische Präsident von einer Riviera spricht und glaubt, 2 Millionen Menschen ausgliedern zu können, sie zu zwingen, dann ist er nicht nur naiv, er ist gefährlich.
Lassen Sie uns noch zum Schluss auf die innerjüdische Perspektive blicken, denn an Israel schon seit Jahrzehnten, aber seit dem 7. Oktober nochmals neu, entzweit sich auch die jüdische Gemeinschaft in verschiedene Fraktionen, aber man kann zwei ausmachen. Die eine ist diejenige, die sich an demokratische Werte, an Völkerrecht, an Menschenrechte halten wollen. Die anderen sagen, nein, das hat uns nichts gebracht. Wir betreiben jetzt die Abkehr eigentlich in Richtung des autokratischen Präsidenten Trump oder Netanyahu. Mit Blick auf die nächsten Jahre muss sich auch dieses Israel-Thema in der jüdischen Gemeinschaft irgendwie lösbar aufzeigen, weil sonst wird diese Spaltung ja noch viel größer.
Ein Prolog, der 7. Oktober 2023, ist eine Retraumatisierung gerade in der Diaspora. Wahrscheinlich sogar mehr als in Israel. Ich habe viele Freunde in Israel und die haben mir über die ganzen Jahrzehnte, auch immer wenn Kriege waren, gesagt, weißt du was, du bist, bleibst und wirst immer ein Diaspora-Jude sein. Wenn du angegriffen wirst, heulst du. Und wenn du nicht heulst, dann protestierst du und keinen interessierst. Wenn wir angegriffen werden, haben wir eine Armee. Und ich werde diesen Satz nie vergessen, weil er mich mein ganzes Diaspora-Leben verfolgt und weil da was dran ist. Zweitens, die israelische Gesellschaft ist gespalten. Aber ich würde nicht sagen in Schwarz und Weiß, nicht in zwei Teilen, aber in mehreren Teilen. Und was heißt eigentlich Spaltung? Nicht eins gegen eins, sondern dass die jeweiligen Gruppen so hohe Mauern gebaut haben, dass sie nicht miteinander reden, sich nicht zuhören, sondern immer nur ihre Blasen Aussagen machen, die zwar keiner hört, die es hören sollten, weil sie auch die Antwort nicht hören wollen, die kritisch ist. Das ist für eine demokratische Gesellschaft ganz brutal und problematisch. Und wir kennen das ja auch in Europa und in Amerika, wohin das führt. Die Radikalisierung gerade der Rechtsextremisten führt genau zu solchen Phänomenologien. Und sie ist eine große Gefahr für die Freiheit, die Demokratie und die Streitkultur, die die Voraussetzung der Demokratie ist. Weil wenn alle reden und keiner hört sich mehr zu, dann gibt es eine Kakophonie, die niemand mehr was sagt oder niemand mehr was versteht. Natürlich gibt es und gab es immer eine Spiegelung der israelischen Situation, wenn es um israelische Außenpolitik geht, in der Diaspora. War die Gesellschaft in Israel moderner, aufgeklärter, offener, und zwar nach innen wie nach außen, dann entsprach das schon auch wieder dem Bild in der Diaspora majoritär. Drehte sich sowas, drehte sich das mit. Nun kommt aber ein Effekt hinzu, dass sowohl in Israel als auch in Europa jüdisches Leben sich deswegen etwas mehr verhärtet. Ich komme zurück auf den 7. Oktober, weil die Erfahrung des Alleingelassenseins in dem eigenen Land wiederum eine Retraumatisierung, eine zweite war, eine Einsamkeit hervorgerufen hat. Überall wurde rumgeschrien, Tod den Juden, aber die Mehrheitsgesellschaft reagierte nicht entsprechend, weil der Jude ist dann eben doch der Jude, denkt sich jetzt der Jude und bleibt alleingelassen. Die Mehrheit der Gesellschaft denkt sich, wir sind keine Juden, also was geht uns das an? Ein drittes Element, das dazu kommt, ist, dass wenn man sieht, wie jüdische junge Menschen darunter leiden, ob das Schüler, Schülerinnen sind, trage ich einen Davidstern, trage ich keinen Davidstern, oder an den Universitäten, auch in Amerika, erleben Eltern und Großeltern eine dritte Traumatisierung. Die Großeltern hatten ja schon dieses Ghetto-Gefühl noch mitgenommen nach dem Holocaust. Aber die Eltern dieser Kinder, von denen wir sprechen, dachten, es könnte besser werden. Ich rede schon nicht vom Paradies, aber es gab einen Emanzipationsprozess. Das heißt, die Projektion Palästinenser, Araber, Muslime, die wir im Nahen Osten erleben, und die Radikalität, die von diesen auch sichtbar wird. Und die sehr harte israelische Diskussion darüber transferiert sich in der Diaspora auf die Muslime, die in meinem Land leben, oder die arabischen Flüchtlinge, die auf meinem Land leben. Und das wiederum führt dazu, dass man erwartet, dass der Staat da sehr hart umgeht damit, umso mehr er sehr schwach damit umgeht. Auch da, die jüdische Gemeinschaft fühlt sich auch von Polizei, Staatsanwalt und Gerichten alleine gelassen, denn das sind ja auch Straftaten in vielen Ländern, die aber dann nicht sanktioniert werden und erwarten dann, dass in irgendeiner Form das Problem weg ist. Eine Partei, die das immer wieder anbietet, diese Probleme in Anführungsstrichen weg in Anführungsstrichen zu machen, sind die rechtsradikalen Parteien. Ob Le Pen, die die Muslime als ihr Feindbild sieht, oder die AfD, die ja sogar in Deutschland eine Remigration wollen, von Ländern wie Ungarn und andere gar nicht die Rede, oder will, dass das ein einziges Programm ist, alle Araber-Muslime müssen raus aus den Niederlanden. Übrigens, Wilders-Partei hat ein Mitglied. Herr Wilders, apropos Demokratie. All diese Parteien haben also Narrative, die sich mit den Bedürfnissen und Wünschen, wir wollen wieder in Ruhe gelassen werden, decken. Und dabei merken sie gar nicht, dass sie zwar ein objektives Problem mit einem Teil der radikalen Muslime haben, aber dass ihr strukturelles Problem, weil die jedenfalls nicht in Parlamenten sitzen oder in Regierungen, Rechtsextremisten sind, die sich auf eine Neonazi-Ideologie immer mit aufbauen.
Wir haben mit Trump begonnen, wir wollen mit Trump enden. Hat das jetzt alles dazu geführt, dass Israel und auch jüdische Fragen überproportional wieder neu verhandelt werden in öffentlichen Räumen? Und die Frage damit einhergeht, ist das eigentlich am Schluss gut oder schlecht für die Juden?
Also man muss neidlos zugeben, dass die Propaganda der arabischen und islamistischen Staaten exzellent ist seit Jahren und dass die Öffentlichkeitsarbeit der Israelis einfach unterkomplex und katastrophal ist. Ich mache das jetzt 50 Jahre. Ich habe diese Diagnose bei allen Konflikten leider immer wieder so durchführen müssen. Nur jetzt kommt hinzu, dass wieder eine starke linksextremistische Bewegung sich draufsetzt. Das sind die Themen Kolonialismus, das sind die Themen Imperialismus. Und hier dadurch eine weitere Steigerung in der Weltdebatte stattfindet. Ist das gut für Juden, schlecht für Juden? Das ist so eine Frage, die nicht zu beantworten ist, weil es ist, wie es ist. Und die Frage, ist es gut oder schlecht für Juden, hängt auch davon ab, wie Juden, Jüdinnen, der Staat Israel darauf reagiert. Und wie ich das eben formuliert habe, wir sind in Europa defensiv. Wir protestieren, dass man uns so behandelt, aber man behandelt uns so. Und die israelische Öffentlichkeitsarbeit, man hat das Gefühl, denkt sich, was interessiert uns, was die Europäer denken. Uns interessiert nur, was die Amerikaner denken. Nun könnte man sagen, auch zu Recht, denn die Amerikaner sind die Infusion für das Finanzwesen der israelischen Regierung, was das Militärische angeht. Und sie sind auch die wichtigste politische Macht, die es gibt. Die Europäer sind nicht der Rede wert, was wir sogar in Europa sehen, dass sie nicht mal mit der Ukraine militärisch umgehen können, im Sinne von, dass sie Putin nicht in seine Schranken setzen. Aber lassen Sie mich doch nochmal, weil Sie sagen, wir haben mit Trump begonnen, mit Trump aufgehört, dazu Folgendes sagen. Trump halte ich auch nicht für einen verlässlichen Partner. Momentan tanzt der Tango mit Netanyahu. Aber Trump mag einfach niemanden, der ihm widerspricht oder im Wege ist. Und da kann er sehr schnell seine Meinungen ändern. Und wir haben das gesehen, der Weltpolitik auch. Ich glaube, dass wenn man sich auf Trump verlässt, ist man früher oder später verlassen. Momentan macht er Druck auf Ägypten und auf Jordanien. Er wird auch Netanyahu Druck machen. Machen wir uns da bitte nichts vor. Und zweitens, das Thema wird wieder in den nächsten Monaten zurückgehen. Aber das Problem nicht.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.